Pater Gemmingen 100 Tage Papst Franziskus. Jetzt haben wir zunächst von ihm viel Theologisches gehört, seine täglichen Predigten in der Messe im Gästehaus werden ja dokumentiert und veröffentlicht. Auf der anderen Seite scheint er Praktisches anzustoßen. Er hat für eine Kurienreform schon eine Beratergruppe benannt. Wer ist denn jetzt dieser Franziskus, eher Bewahrer oder Erneuerer?
Das kann man so, glaube ich, gar nicht sagen als alternative Bewahrer oder Erneuerer. Ein Papst muss beides sein. Das Beste, was ich über ihn gehört habe für diese ersten 100 Tage, ist, was mein Nachfolger in Rom, bei Radio Vatikan, gesagt hat. Papst Franziskus ist eine Enzyklika auf zwei Beinen. Das ist wirklich ein gutes Wort. Er ist vor allem als Person eine Botschaft. So dass er sich Franziskus genannt hat, ist eine Botschaft, ist eine spirituell-theologische Botschaft an die Welt. Dass er im Gästehaus wohnt und nicht im Apostolischen Palast, ist eine Botschaft. Dass er sich beim Auftritt auf der Loggia einfacher gekleidet hat, ist eine Botschaft. Also bis jetzt hat er eigentlich noch wenig Regierungsakte gesetzt, sozusagen keine, außer die Berufung dieser 8 Kardinäle. Interessant ist, dass unter den 8 Kardinälen, die er berufen hat, ihn zu beraten für die Vatikanreform, 3 Ordensleute sind. Er selber ist ja ein Ordensmann und er hat 3 Ordensleute berufen, nämlich einen Kapuziner, einen Salesianer und einen Schönstattpater. Wenn man will, ist das ein Regierungsakt. Aber die entscheidenden Ernennungen, wer an der Spitze der Kongregationen und des Staatssekretariats sitzt, hat er noch nicht entschieden. Und ich finde das auch gut. Lieber länger überlegen, als eine falsche Ernennung machen. Sichtlich lässt er sich sehr gründlich beraten in diesen Fragen.
Jetzt ist ja zumindest schon inoffiziell durchgesickert, dass es tatsächlich offiziell eine bestimmte Form der Korruption im Vatikan geben soll. Was glauben Sie, wie wird er das angehen? Wird es da ein Reformchen geben oder trauen Sie ihm da auch eine Neuordnung zu?
Es waren Seilschaften, Gruppen, Machenschaften, Intrigen, aber vielleicht reicht es einfach, um diese Frage zu lösen, die Personen auszuwechseln. Natürlich muss man sich auch grundlegend fragen, ob der Vatikan eine große Strukturreform braucht. Ich meine, die katholische Kirche müsste sehr darüber nachdenken, inwieweit dezentralisiert werden müsste. Ob Papst Franziskus darüber nachdenkt, weiß ich nicht. Aber vielleicht geht es auch darum, zu fragen, welche Kompetenzen müssen in Zukunft in Rom bleiben und welche können wir an die Ortskirchen abgeben.
Viele haben ja spekuliert, weil er sich bislang eigentlich fast nur Bischof von Rom nennt, würde das automatisch eine Stärkung der Ortskirchen bedeuten können. Sehen Sie das auch so?
Er will wahrscheinlich das Papstamt herunterholen von dem hohen Thron und ihm mehr eine Funktion geben. Er ist Bischof von Rom und damit ist er verantwortlich für das Zusammenhalten der katholischen Kirche. Aber er ist nicht der Oberbischof für die ganze Welt, er ist nicht der Obertheologe, der Oberseelsorger. Er ist eben nur Bischof von Rom.
Noch lebt Franziskus im Vatikanischen Gästehaus, noch geht er bei den Generalaudienzen offen auf die Menschen zu. Lässt sich sowas eigentlich für einen Mann mit so viel Verantwortung ewig durchhalten?
Gut, Johannes Paul II. Ist ja viele Jahre oder Jahrzehnte lang so auf die Menschen zugegangen. Das Wohnen im Gästehaus, ich glaube, dort ändert sich was, nämlich dass er vom Parterre oder ersten Stock, wo er bis jetzt angeblich war, in den 6. oder 7. oberen Stock hinaufzieht. Das kann ich gut verstehen, vor allem auch, weil er da besser geschützt ist. Weil natürlich die Sicherheitsleute müssen dafür sorgen, dass er nicht angegriffen werden kann. Und wenn er höher droben ist, in der Casa Santa Marta, ist das für ihn sicherer.
Was hat denn bislang dieser neue Papst für die Kirche in Bayern und in Deutschland bedeutet? In einer Gegend, sage ich mal, wo sich die Kirche viel mit Strukturen befasst, hat er da schon neue Impulse setzen können? Wird er da noch mehr Impulse uns geben können?
Während der letzten Jahres von Papst Benedikt kam in Deutschland eine gewisse Resignation auf, eine gewisse Traurigkeit, eine gewisse Frustration und so weiter. Und durch Franziskus ist neuer Schwung, neue Hoffnung, neuer Mut gekommen. Ich warne allerdings davor, dass man jetzt glaubt, Franziskus wird alles auf den Kopf stellen. Er kann gar nicht das Evangelium und die Sakramente etc. auf den Kopf stellen. Aber er kann deutlich erklären, worum es eigentlich geht und dass die Kirche keine moralische Anstalt ist, sondern eigentlich eine frohe Botschaft hat. und die dann auch einen Anspruch an die Menschen richtet. Also dieser Anspruch Jesu Christi und des Evangeliums kann nicht reduziert werden, aber wenn der Anspruch in der richtigen Weise vorgetragen wird, dann können die Menschen auch leichter sagen, ich stehe dazu oder ich stehe nicht dazu. Zunächst wurde eben leider Papst Benedikt hochgejubelt und dann verurteilt. Und ich hoffe, wir kommen aus dieser blöden Alternative heraus.
Wie sehen Sie jetzt die nächste Zeit mit Papst Franziskus? Er wird ja die Glaubensenzyklika des seines Vorgängers noch gemeinsam vollenden. Was glauben Sie, was haben wir sonst noch von ihm so in nächster Zeit zu erwarten? Was erhoffen Sie sich da auch persönlich?
Ja, also ich erwarte mir vor allem die Ernennung der Chefs der Kongregationen und des Staatssekretariats und vielleicht auch der Räte. Und in diesen Personalentscheidungen entscheidet sich natürlich dann auch viel inhaltlich, ob der Papst dann wirklich große Schritte auf eine Dezentralisierung zumachen wird, weiß ich nicht. Ich meine, sie ist notwendig, nämlich in dem Sinn, dass man wirklich genauer unterscheidet, welche Entscheidungen müssen nach Rom gegeben werden und welche können in der Ortskirche entschieden werden. Aber das darf nicht aus einem antirömischen Affekt passieren, sondern in wirklich guter, rationaler Überlegung.
Der Papst muss ja auch seine Auslandsreisen gut planen, wohin er will. Ist ein Papst aus Argentinien, sage ich jetzt mal, gewillt, Deutschland auch ganz oben auf seiner Reiseagenda zu haben oder werden wir da jetzt eher in den Hintergrund treten müssen?
Ich glaube, Deutschland steht nicht mehr oben auf der Agenda als alle anderen Staaten in Europa. Ich könnte mir wirklich denken, dass er besonders Afrika, Asien, Lateinamerika den Vorzug gibt, weil dort die Menschen das wahrscheinlich höher schätzen und vielleicht auch notwendiger haben.